Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
Heute Morgen wollen wir die Serie abschließen, Gott im Job. Und ich finde es cool, dass auch ein Missionar, oder er ist zwar der Missionsleiter, aber trotzdem ein Herz für Mission. Und er ist in der Mission, auch wenn er von Drogen her die Zentrale leitet. Er ist mit Herz und Leib ein Missionar. Und auch Brekena, geben wir Ihnen doch auch mal einen Applaus. Schön, dass ihr hier seid und auch einen Dienst bei uns. Danke. Simon, ich stelle auch dir die drei berüchtigten Fragen. Eine Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist: Was war dein Traumjob, als du so 5 Jahre alt warst oder als Kind? Was war so dein Lieblingsberuf?
Also es ist ziemlich lange her. Aber soviel ich mich erinnern kann, war das so Baggerfahrer. Da in der Nachbarschaft, da war ein Bagger, der hat da die Straße so schön geformt und der hat diese Hydraulik und so kontrolliert. Das hat mich mega begeistert. Das wollte ich auch, einfach so präzise arbeiten können mit einem großen Maschine, die so viel Kraft hat, aber der machte das so fein.
Gut. So. Du hast dich dann als Teenager ähnlich wie ich bin auch Maschinenmech, du warst Feinmech. Was hat dich dazu bewegt, dass du mit 13 oder 15 oder 16 gesagt hast, das ist dein Job, das Drehen, das Fräsen, das Feilen?
Also das Feilen, ja. Aber Maschinenarbeit, genau, Feinmechaniker. Ich habe diesen Job gewählt als ersten Schritt, um nachher Hubschrauber, Helikoptermechaniker zu lernen. Um eigentlich dann in die Mission, in die Heli-Mission da hineinzuschaffen, ja.
Gut, heute hast du ein Unternehmen und du bist Missionsleiter. Und was begeistert dich so dermaßen an deinem Job, wo du immer jeden Morgen wieder neu freudig bist, aufzuziehen und zu sagen, hey, wow, das ist mein Job?
Fliegen! Nein. viele denken, Pilot, der fliegt viel. Ich fliege manchmal nur 2 Stunden im Jahr. Also meine Aufgabe ist leider nicht fliegen. Aber was mich erfreut über meinen Job ist, dass ich Teil sein darf von einem Netzwerk, das Ewigkeitsfrucht schafft. Dafür lohnt es sich. Total. Alles. Lohnt sich alles.
Gut, danke vielmals, Simon. Vollgas. Dein Herz schüttet es uns aus. Danke.
Ja, super, darf ich wieder mal in meiner Gemeinde sein und predigen. Ja. Also das Thema ist ja Glauben, Faith at Work, oder? Und das hat ja so eine Doppelbedeutung, der Glaube am Arbeitsplatz oder am Arbeitsplatz in der Arbeit oder eben auch Glauben, der wirkt. Der etwas bewirkt. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Glaube in unserem Leben muss und soll etwas bewirken, soll eine Auswirkung haben. Und darum geht es, ja, ich habe jetzt meiner heutigen Botschaft den Titel gegeben, Glaube versetzt Berge und Meer. Also nicht das Meer, wo wir in den Urlaub fahren, sondern noch mehr als nur Berge. Glaube versetzt alle Hindernisse, die der Feind uns in den Weg stellt. Genau, so, nun, ich auch als Familienvater, das sehen wir, meine Familie, das ist auch ein Teil von meinem Alltag, Familienvater, Ehemann und dieser Familie vorzustehen. Dann denkt man ja schnell einmal, wenn ein Missionar hört, ja, vollzeitlicher Dienst, oder? Und gegenüber stellt man dann so den nicht vollzeitlichen Dienst, wenn man 0815 Arbeit macht oder wie man vielleicht das so ausdrückt. Und eigentlich ist ja das schon nicht ganz so recht. Denn wo immer jemand im Glauben heraustritt und etwas bewegt für Gott, für Gottes Reich, egal wo, Missionar, ein Dreher an der Maschine, ein Schreiner in der Administration, ein Arzt. Egal, wenn wir heraustreten und etwas für Gott bewirken, dann gibt es Widerstand. Solange ich ein braver Christ bin da und einfach in die Gemeinde komme und ich gebe meinen Zehnten und gebe mal was in die Helimission und so, oder ist alles top. Aber wenn ich beginne, auf die Straße zu gehen, wenn ich beginne, von Jesus zu zeugen, was er in meinem Leben getan hat, dann wächst Widerstand. Egal, ob jetzt ich Evangelist bin, Missionar oder eben ein Arzt oder ein Buchhalter, ganz egal. Wir haben dann wie ein Bullseye, so eine Zielscheibe, wo der Feind, wir werden ein Target für ihn, wir werden ein Ziel für ihn, weil wir ihn bedrängen, weil wir für ihn eine Bedrohung darstellen. Und in der Bibel lesen wir 2. Timotheus 3, 12, und alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden Verfolgung erleiden. Also das ist ein Teil, wo wir hinaustreten im Glauben, im Alltag, in unserem Leben. Und ein Trost, finde ich, ist in Johannes 15, 18 bis 20, wo Jesus sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Ja, und doch sollen wir, so viel es an uns liegt, Frieden mit jedem Menschen haben. Es ist ja nicht, dass wir rausgehen und nur Rambazamba machen und Unruhe stiften. Aber wenn wir für Gott hinstehen, gibt es Widerstand. Darum geht es. Aber wir sollen, wo es an uns liegt, Frieden mit den Menschen haben. Noch ein Vers aus Johannes 16, 38. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Denn der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Halleluja. Wir haben so viele Lieder gesungen, die ihn preisen, unseren Herrn. Er ist größer, er hat gute Pläne, er hat den Teufel besiegt. Wir dürfen in seinem Reich unterwegs sein. Ja, da gibt es Kämpfe, das ist so. Aber mit ihm sind wir mehr als Überwinder. Der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Halleluja. Das ist gute Nachricht, oder nicht? Absolut. Mein erster Punkt, wandelt im Glauben und nicht im Schauen. Das ist so auch ein bisschen aus meinem Alltag. Wir hatten in Äthiopien schon zweimal Basen und Arbeiten in den 70er und 80er Jahren. Und wir mussten aus politischen Gründen das Land wieder verlassen. Und dann 2007 wurde das Land wieder offen und so gingen wir hin, um eine Basis zu finden. Und wir haben ein Grundstück angeschaut im Süden und das hat gut gepasst. Wir haben darauf gestanden und gebetet und ich habe Frieden bekommen. Das wird unsere Basis. Und dann war unser Pilot auch dabei, haben wir vorher kurz gesehen, und noch ein Evangelist. Und dann bin ich wieder zurück in die Schweiz. Der Pilot ist dort geblieben, in Äthiopien. Und etwa ein Jahr später oder nicht einmal ruft er mich an und sagt, hey Simon, wir haben das Land nicht. Das nebenan ist ein Hotel vom Haile Selassie Gabriel, so ein Marathonläufer, ein Bekannter. Der hat da sein Ressort gebaut, sein Hotel. Und der hat unser Teil auch eingezäunt. Und der lokale Bürgermeister hat gesagt, er könne es haben. Und so war er ganz verzweifelt am Telefon und hat gesagt, wir haben das Land verloren. Dann habe ich gesagt, nein, wir haben das Land in Jesu Namen. Nein, wir haben das Land nicht, es ist eingezäunt vom Nachbarn. Er hat gesagt, nein, wir haben das Land. Es war ein Kampf im Glauben. Und schlussendlich haben wir das Land gekriegt und die Bulldozer sind aufgefahren und haben alles flach gemacht. Eine super schöne Basis konnten wir bauen und wir konnten dort 10 Jahre lang Einsätze fliegen im Süden. Hier sieht man die Basis im Süden von Äthiopien. Aber das dauerte über Jahre und es war ein Kampf, ein Glaubenskampf, um dran zu bleiben. Doch das Land hat uns der Herr versprochen, da stehen wir drauf, das nehmen wir im Glauben ein. Amen. Genau. Und jetzt sind wir in Brasilien dran, schon seit 2007, das sind 17 Jahre, ich glaube es fast nicht. Aber Brasilien, im Amazonasgebiet, gibt es noch so viele unerreichte Stämme und Völker. Da fühlen wir auch, dass der Herr uns da hinstellt. Und jetzt haben wir endlich ein Stück Land, das wir schon fast haben, aber wir werden es haben. Ich habe auch über diesem Land Frieden, dass es unsere Basis wird. Und wir haben eine gläubige Anwältin, die sich da einsetzt, um die nötigen Papiere und Administration zu erledigen. Und wir sind jetzt in Brasilien seit dem Mai registriert als Organisation. Es hat gedauert, aber wir bleiben dran, im Glauben, nicht im Schauen. Aber wir nehmen auch dieses Land ein. Und ein weiteres Land ist ja Indien, wo wir seit 2015 dran sind. Das sind auch schon 9 Jahre. Es braucht manchmal einen langen Atem. Also ich mag mich erinnern, Madagaskar ging früher auch nicht so schnell auf. Das dauerte auch 17 Jahre, bis dann ein Wirbelsturm das Land heimsuchte und die Hauptstadt von der Umwelt abschnitt. Und dann waren wir als Hilfebringer herzlich willkommen und so konnten wir dann in das Land gehen. Genau, also wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Möge der Herr uns helfen, eine Schau zu haben über unseren Leben, was er machen will, über das Unsichtbare, das noch sichtbar werden soll, versteht ihr? Eine Vision, eine Schau zu haben, was der Herr am Wirken ist, in dir, durch dich. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, habe ich vorher schon gesagt. Mir gefällt, was über Mose geschrieben steht, denn in Hebräer 11, 27, denn er, Moses, hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Ah, der Moses, damals schon, oder? Ohne jetzt, wir haben ja den Geist Gottes mit uns, immer. Und natürlich hatte Mose gewaltige Begegnungen dort im feurigen Busch und so, aber es begeistert mich zu lesen über ihn, das Zeugnis, er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Wer hat Gott gesehen? Ich nicht. Aber ich halte mich an ihn, an den Unsichtbaren, wie wenn ich ihn sehen würde. Darin möchte ich dich auch ermutigen. Und ein Viktor Raymond Edmond hat einmal gesagt, zweifle nicht im Dunkeln an dem, was Gott dir im Licht gesagt hat. Verstehst du, wenn du in Gottes Gegenwart bist, dann spricht er zu dir und gibt dir Visionen, Gedanken. Und du hast Glauben und denkst, boah, ja, das mache ich, ich gründe eine Hauszelle oder ich gründe eine Gemeinde in meinem Ort oder ich weiß nicht, ich mache einen Marathon mit und ich werde gewinnen und Zeugnis ablegen oder weißt du, guck was, oder? Und dann kommst du aus der Gegenwart, aus dem Kämmerchen raus und trittst in die Biese des Alltags und dann schwindet gern die Vision, die der Herr dir in deiner Kammer gegeben hat, wo du im Lichte seiner Gegenwart standest. Lass dich nicht berauben von dem, was der Herr dir ins Herz gelegt hat. Wir sind nicht von denen, die feige zurückschrecken, sondern wir sind die, die das Land erobern, Glauben bewahren und gerettet werden. Amen. Amen. Es gibt so ein tolles Lied, oder? Nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Yes, go forward, oder? Genau. Und diesen Punkt möchte ich noch abschließen mit einem Zitat von einem Missionsfreund in Brasilien, Matt Steidiger, der hat gesagt, Missionsarbeit ist 80% Mühe und 20% Freude. Es ist viel Arbeit. Das fällt nicht einfach so vom Himmel. Aber das kennen wir, denke ich, in allem. Und der Paulus hatte geschrieben, wir werden allenthalben bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Halleluja. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Amen. Das ist es. Wir alle haben Herausforderungen in unserem Leben. Und vor allem, wenn wir für Gottes Reich uns aufmachen, da gibt es Widerstand. Wenn kein Widerstand in deinem Leben ist, dann frage ich mich, bist du wirksam für Gott? Weil dann wird der Teufel wach, der macht sich auf, der will nicht, dass du von seinem Territorium ablaust, oder? Er will seinen Machtbereich behalten. Apropos Macht und Machtbereich. Zweiter Punkt, Evangelium hat Macht zur Veränderung. Halleluja. Darum gibt es auch eine Helimission, weil wir glauben, dass das Evangelium Macht hat zu verändern. Die Vision der Helimission basiert auf zwei Hauptversen, Hauptgedanken. In Matthäus 24, 14, da steht, dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden zum Zeugnis aller Völker und dann wird das Ende kommen. Und diesen Gedanken, das hat der Jesus prophetisch vorausgesagt. Also wenn er es vorausgesagt hat, es wird geschehen. Und in Offenbarung 5 und 7, 9, da lesen wir über eine riesige Volksmenge, die vor dem Thron Gottes steht. Das Lamm anbetet, angetan in weißen Kleidern, gewaschen im Blute Jesu, Menschen aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern. Und wie können sie mal einmal dort stehen mit uns und das, den Herrn anbeten, wenn sie nie von Jesus gehört haben? Denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Das motiviert uns seit über 53 Jahren. Und Menschen im Westen, die denken oft, ach, diese Naturvölker, die leben besser als wir, das sind paradiesische Zustände, oder? Schöne Wasserfälle und tolle Temperaturen, die müssen nicht frieren und haben kein Internet, haben keinen Streit in der Familie über wie viel Handyzeit da den Kindern erlaubt werden soll und so weiter, oder? So illusorische Vorstellungen. Aber diese Naturvölker, die leben in großen Ängsten und Zwängen. Viele von diesen Naturvölkern wissen haargenau, dass es mit dem Leben hier auf Erden nicht vorüber ist. Die wissen haargenau, es gibt ein Leben nach dem Tod, eine Existenz irgendwie nach dem Tod. Ahnengeister, die ihnen erscheinen, die ihnen das Leben schwer machen. In Papua zum Beispiel gibt es so einen Brauch, wenn im Familienclan ein Mann stirbt, dann wird der Frau ein Fingerglied abgehackt, als Zeichen der Trauer. Das kann nur der Teufel erfinden, sowas. Oder eben diese Ahnengeister, die Geister, die ihnen begegnen, die haben Visionen, Träume von diesen Geistern, die Opfer fordern. Und hier sehen wir eine Frau, die alle vier Finger hat, nur den Daumen. Und so haben wir etliche Frauen gesehen. Oder wenn Zwillinge geboren werden, dann glauben sie, dass das zweite Kind von einem Ahnengeist gezeugt ist und der muss zurückgegeben werden, dieses zweite Kind. Und sie glauben, dass die Geister in den Bächen wohnen, also muss die Mutter ihr zweites Kind in den Bergbach werfen, zurückgeben quasi den Ahnengeistern, um die zufriedenzustellen. Sie wissen nicht, dass Krankheit ansteckend ist. Alle Krankheit bei ihnen hat zu tun mit, hat eine geistliche Dimension. Dass jemand sie verflucht hat oder die Ahnengeister nicht zufrieden sind, dass man mit Opfer die Geister wieder zufriedenstellen muss. Oder die Kindersterblichkeit ist so hoch, die Hälfte oder so sterben der Kinder. Und sie glauben dann, dass die sterben, die Geister haben diese Kinder geholt. Und damit die Geister ihre Kinder nicht holen, schneiden sie ein Stück vom Ohr ab oder auch ein Finger ab, damit das Baby nicht so perfekt ist, damit es hoffentlich die Geister nicht holen. Verrückte Bräuche. Das tut ihnen auch weh. Den Müttern, wenn sie ein Kind wegwerfen müssen, stellt euch vor, verrückt. Die Angst vor diesen Ahnengeist. Die leben in viel Angst. Und wenn wir hingehen können und ihnen von Jesus erzählen können, der diese Mächte überwunden hat, dann gibt es Befreiung. Aber zuerst müssen sie die Macht Jesu kennenlernen, dass die größer ist als diese Ahnengeister. Und ein Durchbruch war, als die ersten Gläubigen sich taufen ließen in den Bergbächen, weil die glaubten, in den Bergbächen wohnen die Geister und die haben sich auch nie gebadet in den Bergbächen. Da kann man sich auch vorstellen, wie die gerochen haben, oder diese Menschen. Also interessant war ja, dass diese da Eingeborenen dann von den Missionaren sagten, die stinken. Aber eben, dann haben sich diese taufen lassen in diesen Bergbächen Und dann haben die anderen geschaut, jetzt was passiert, die Ahnengeister werden krank werden, tot oder weiß nicht was. Und nichts ist passiert. Und das hat einen riesen Durchbruch gegeben im Verständnis, Jesus ist stärker als diese Ahnengeister. Sonst hätten die Ahnengeister zurückgeschlagen, oder? Jesus ist wirklich stärker als diese Geister. Halleluja. Auch bei uns. Gott hat Macht. Gott hat Allmacht. Halleluja. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Auch in der heutigen Zeit, wo alles aus dem Ruder zu laufen scheint in der Welt, Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Nicht verloren. Ja, Evangelium hat Macht. Dort Menschen, Kulturen zu verändern, auch Stammeskriegen konnten wir durchs Evangelium zum Schlichten bringen, dass Vergebung möglich war. Vergebung war nur möglich, durch Vergebung von Jesus zu empfangen für sich selber, dass man dann auch fähig, befähigt wird, dem anderen zu vergeben. Ja, dort hat Evangelium Macht, aber auch hier bei uns. Ich kannte einen jungen Kerl, der hatte seinen Eltern eigentlich viel Freude gemacht und ja, so mit 15, da kam er so ein bisschen in ein rebellisches Alter. Also das gibt es bei euch bestimmt nicht. Und dann hat er so begonnen ein bisschen zu rauchen, mit 16, 17 zu bechern. Und mit 18 musste natürlich ein Auto her. Und man hat sich dann gefragt, was aus diesem Kerl einmal werden will, der einen Unfall baut. Und mit seinen langen Haaren, Lederjacke, Kettengurt, Schlagringe. Genau, und jetzt haben wir schon ein paar Bilder gesehen und der eine oder andere hat erkannt, dass dieser Kerl mit den langen Haaren heute mit einem indonesischen Batik-Camp hier steht und euch von Jesus erzählt. Genau, also. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden, sagt die Bibel. Das habe ich erlebt. Am 27. Mai 1990. In dieser Gemeinde, war noch in einem anderen Gebäude, aber in dieser Gemeinde, nach langer Zeit, ich war ein Rebell, 10 Jahre lang, ich wollte in keine Kirche mehr, ich wollte nichts mit Gott am Hut haben. Ich habe mich daran gestört, versteht ihr, wer möchte in die Hölle? Hand hoch. Eben, ja? Alle wollen ja nicht in die Hölle, ja? Ich auch nicht. Ja, wenn du nicht in die Hölle willst, dann musst du Jesus als Retter annehmen. Ja, das musst du, das war für mich ein rotes Tuch. Also, weißt, ich habe damals so Witze gemacht, müssen tut man nur Steuern zahlen und sterben, oder? Kennt ihr nicht, okay, anyway. Und ich bin heute Gott so dankbar, dass er so barmherzig und gnädig mit mir war, dass ich den Weg in diese Gemeinde fand und in diesem Gottesdienst damals auch ein Aufruf gemacht oder Gelegenheit gegeben wurde, ist jemand hier, der sein Leben mit Gott in Ordnung bringen möchte. Das war der Walter Rothenhaar. Genau. Das war mein Tag. Never to be the same again. Und ich bin ihm so dankbar, dass er das gemacht hat, weil ich nicht weiß, ob ich noch einmal den Mut gehabt hätte, in eine Kirche zu gehen. Es ist so wichtig, Gelegenheit zu geben, sein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Wie geht das? Eben damals, ich ging nach vorne, da war ich auch nicht allein, da war eine ganze Bande von Leuten. Und die Bibel sagt, denn wenn du mit dem Mund den Herrn als den Retter bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, so sollst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht, und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Es ist so wichtig, es braucht beides. Es braucht mein Erkennen, dass ich ein Sünder bin, und dann das auch bekennen vor dem Herrn. Herr, ich brauche Vergebung. Und du sagst vielleicht, ich bin kein Mörder, ich bezahle meine Steuern und ich gebe mir Mühe, ich gehe am Sonntag sogar in den Gottesdienst manchmal. Und ja, aber die Bibel sagt, wir sind alle Sünder. Wir alle brauchen Vergebung. Das haben wir auch im Lied gesungen. Und nicht alle haben so ein Sündenregister wie meins. Aber es spielt keine Rolle, wie lange es ist. Jeder, der nur eine Sache gemacht hat, die Gott nicht gefällt, ist schuldig und braucht Vergebung. Also wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wo wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt und heiligt von aller Ungerechtigkeit. Das ist unser Herr. Jesus kam, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dich und mich, wir waren verloren. Er hat mich gefunden, durch den Walter am 27. Mai 1990. Und jetzt möchte ich einfach kurz, dass wir beten, dass wir die Augen schließen. Und wenn wir die Augen schließen, schauen wir ja einwärts in unser Leben. Und ich möchte fragen, weißt du, ob dein Name im Buch des Lebens eingeschrieben steht? Bist du im Himmel bekannt? Hast du Jesus als Retter angerufen? Das kann man wissen. Ich glaube sogar, das muss man wissen. Denn es geht um die Ewigkeit. Es geht um ewiges Leben. Und wenn du nicht ganz sicher bist heute Morgen, dann streck kurz die Hand auf, ich will für dich beten, während niemand herumschaut. Ich möchte einfach kurz Gelegenheit geben, wenn jemand hier ist, der sagt, ich möchte Vergebung meiner Sünden. Ich möchte, dass mein Name im Buch des Lebens eingeschrieben ist. Ich sehe die Hand. Ist noch weitere? Ja. Ja. Halleluja. Ich sehe die Hände. Thank you, Jesus. Und das Wichtigste ist, dass der Vater im Himmel die Hände sieht und die Herzen. Und Vater, ich danke dir für jeden, der jetzt in seinem Herzen sich dir zuwendet und sagt, Jesus, auch ich brauche dich. Komm in mein Herz. Vergib du mir allen Mist, den ich gemacht habe. Reinige du mich von meiner Vergangenheit. Gib mir dieses neue Leben. Komm in mein Herz mit deinem guten Heiligen Geist und gib mir die Gewissheit, dass ich ein Gotteskind bin. Halleluja. Und ich breche auch jede Bindung zur Vergangenheit in Jesu Namen. Ich spreche jeden frei, der sein Herz jetzt dem Herrn geöffnet hat, in Jesu Namen. Es ist ein Neuanfang, ein neues Kapitel. Halleluja. Ich danke dir, Vater, für deine große Liebe für uns Menschen. Halleluja. Amen. 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 Halleluja. Jetzt. Im Himmel ist Fest. Im Himmel ist ein Fest über jeden, auch nur einen einzigen Sünder, der Buße tut und sein Leben Jesus anvertraut. Halleluja. Und ich werde am Schluss noch Gelegenheit geben, auch kurz nach vorne zu kommen, dass wir noch beten zusammen, denn es ist wichtig, Nägel mit Köpfen zu machen. Es ist die wichtigste Entscheidung in einem Leben eines Menschen. Das Wichtigste, absolut. Und wir sind ja nicht gerettet durch gute Werke, oder? Es ist ja nicht, dass ich Gutes bewirke, um gerettet zu werden. Es sind nicht die guten Werke. Es ist nur die Gnade. Der Glaube an Jesus, sein Werk am Kreuz, das rettet mich. Und wenn ich gerettet bin, ja, dann aus Freude, aus Dankbarkeit, dann wirke ich Gutes, damit mein Herr verherrlicht werden soll. Halleluja. Dein Name im Buch des Lebens. Und dann noch der dritte Punkt, schaffe Bleibendes, Ewigkeitsfrucht. Darum geht es. Was bewirkt mein Leben? Das muss ich schnell. Denn wir haben alle Gaben von Gott bekommen und Zeit, eine Lebenszeit. Und niemand weiß, wann das letzte Korn in seinem Leben fällt. Was mache ich mit meinen Sandkörnern in meinem Leben, mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat, mit den Qualitäten, mit der Ausbildung, mit dem Geld, mit dem Leben, mit der Zeit, die Gott mir zur Verfügung gestellt hat. In 1. Korinther 3, 10 bis 15 lesen wir. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Von dem haben wir vorher gehört. Jesus Christus, die Vergebung, das ist das neue Leben, der Grundstein. Und nachher kommt es darauf an, was baue ich darauf? Paulus sagt dann, ein jeder sehe zu, wie er darauf baue. Holz, Stroh, Stoppeln oder Gold, Silber, kostbare Edelsteine. Denn alles wird im Feuer geprüft werden, heißt es. Und dessen Werke verbrennen, er wird Schaden leiden. Wo? Im Himmel. Das zerstört ein bisschen das Idealbild von, ja, wir kommen alle an in den Himmel und alles ist dann nur juppie, juhe. Gott hat uns ein neues Leben gegeben, damit wir etwas damit schaffen, für ihn. Und nicht nur die Feuerversicherung genießen, ah, ich gehe nicht mehr in die Hölle, ha, cool, oder? Nein, es geht darum, Gott möchte mit unserem Leben Ewigkeitsfrucht schaffen. Er möchte in uns Gold, Silber, kostbare Edelsteine schaffen, die den Feuertest überstehen, denn er möchte uns belohnen. Darum geht es. Er liebt dich und mich so sehr, er möchte dich reich belohnen im Himmel. Was mache ich mit dem, was Gott mir geschenkt hat? Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Genau, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also ich soll meine Aktien im Himmel anlegen. Da muss ich nicht Angst haben vor einem Börsencrash, oder? Ist gut angelegt im Himmel. Wirke mit deinem Leben. Investiere Zeit und deine Energie mit deinem Leben in Dinge, die ewigkeitsrelevant sind. In der Gemeinde, in der Familie, in Beziehungen, damit Menschen möglichst Jesus kennenlernen. Schlussendlich geht es darum, dass Menschen Jesus kennenlernen. Den Retter, mein bester Freund, Halleluja, Jesus. Und ja, nicht alle können jetzt vielleicht Evangelist werden oder Missionar am Ende der Welt, aber es braucht alle. Ich nehme wieder gern die Rettungskette zur Hand. Es braucht alle. Es braucht den Evangelisten draußen. Es braucht einen Piloten, der den Heli fliegt, der den Missionaren rausfliegt in den Busch. Es braucht den Mechaniker, der den Heli wartet. Es braucht aber auch solche Menschen, die finanziell dazu beisteuern, weil der Mechaniker kann nicht die teuren Teile selber kaufen. Und da kommt die Gemeinde zum Zug. Und in der Gemeinde gibt es ja nicht nur den Prediger. Oder gibt es Technik, Lobpreis, die haben so super gemacht, echt vorhin. He? Die haben einen Applaus verdient, nicht? Total. He. Es braucht alles, Putzteam, Technik, da oben die, für die Folien bedienen. Alles wirkt zusammen. Es braucht alle. Wo ist dein Platz in dieser Rettungskette, um die Ernte einzubringen? Das darfst du heute den Herrn fragen, falls du es nicht schon weißt. Ich glaube, viele haben ihren Platz gefunden und dann hat man Frieden im Herzen. Es ist nicht immer einfach, aber ich habe Frieden in meinem Herzen. Ich weiß, ich bin genau dort, wo der Herr mich haben will. Das wünsche ich uns allen, dass wir so gemeinsam Reich Gottes bauen können. So, eben, als Missionar bin ich heute hier. Und ich bin ein Missionar in der Welt, ich reise auch viel rum, ich komme Ende Monat bin ich wieder in Papua, Indonesien. Mission heißt ja Auftrag. Und eigentlich wir Christen haben alle einen Auftrag. Wir sind alles Beauftragte, Botschafter an Christi Stadt. Und in dem Sinn sind wir alles Missionare. Wo immer wir sind, als Koch, als Taxifahrer, als Maurer, als Arzt, überall sind wir seine Vertretung, Gottes Vertretung hier auf Erden. Wir stehen alle als Gottes Kinder in seinen Diensten. Und in dem Sinn sind wir alle im vollzeitlichen Dienst. Und ich möchte einfach zum Schluss auch noch Gelegenheit geben für Gebet. für Gebet um Wegweisung in deinem Leben, vielleicht auch Freisetzung, wo du empfindest, dass irgendwie gibt es Dinge in deinem Leben, die dich zurückhalten, in deine Berufung zu kommen. Du siehst, was Gott mit deinem Leben machen möchte, und du bist so gebunden in deinen Ängsten, wo du siehst deine Limitation. Und Gott gibt Aufträge, die können einen das Fürchten lehren. Aber wir dürfen wissen, dass Gott mit uns ist. Er ruft dich nicht für etwas, was du nicht kannst, mit ihm. Ohne ihn, ja, kannst nicht. Aber mit ihm kannst du das tun, was Gott dir ins Herz gelegt hat. Und wenn du heute Morgen hier bist und empfindest einfach, du brauchst eine Freisetzung in deine Berufung, dann komm nach vorne. Vielleicht gerade jetzt. Wir können dann auch einen Lobpreis spielen. Dürft aufstehen, vielleicht die ganze Gemeinde kann aufstehen, dann ist auch besser Platz, um nach vorne zu kommen. Und es wird auch eine Folie im Livestream eingeblendet, so dass man nicht sieht, jetzt auf dem Internet, wer nach vorne kommt. Also kommt nach vorne, macht Gebrauch von dem Gebet um Freisetzung, und diejenigen, die ihr Leben vorhin Jesus gegeben haben, kommt nach vorne, lasst auch mit euch beten, um das festzumachen. Und vielleicht brauchst du auch eine Berührung um Heilung. Komm nach vorne. Jesus ist heute noch derselbe. Gestern und heute und in alle Ewigkeit. Und ich will betonen, heute ist Jesus derselbe. Und Gebetsteam und Hauszellenleiter dürfen auch nach vorne kommen, um im Gebet zu helfen. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So dürfen wir einfach kurz fragen, wofür das Gebet ist, und dann wollen wir für euch beten. Haben wir ein Lied zu singen auch? Ja. Halleluja. Halleluja.